저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke. Willkommen zu Sauerkraut und Kimchi. Hallo.
Hallo, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다.
Wir hoffen, es geht euch gut. Uns geht's gut.
네.
Wir haben uns diesmal ein interessantes Thema zur Brust genommen, auf gut Deutsch gesagt. Schauen wir mal, ob wir da gut hinkommen.
Ja.
Ist mal auch was ganz anderes.
Ja.
Aber ich verrate es jetzt gerade noch nicht, weil ich mich total freue. Wir sind nur noch 9 Leute auf 500 Follower auf Instagram entfernt.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch total, dass da jetzt fast 500 Menschen schon unserer Reise bei unserem Podcast folgen. Und das, was ihr nachher ertragen müsst, wenn wir 500 haben, kriegt es definitiv eine, yeah, wir haben 500 Leute. Und wenn wir am nächsten Tag wieder auf 499 sind, ist es wurscht, wir waren auf 500 Leute.
Wir waren einmal
auf 500 Leute.
Ja, total.
Nein, das freut mich total, dass das schön langsam und stetig wächst, dass wir da Menschen erreichen, die uns gerne zuhören möchten.
Oh ja, also ich freue mich auch wirklich, weil 500 ist, glaube ich, so von den Followerinnenanzahl das Erste, wenn man so einen Social-Media-Account hat, was man wirklich feiern darf.
Ja, schon geil.
Das ist meines Erachtens so der erste Schritt, wow, okay, ich wachse wirklich. Die Arbeit hat sich gelohnt, genau. Ja. Und ich finde es auch gut, dass das langsam und stetig ist, weil es ist, glaube ich, bei allem so, alles, was langsam und stetig wächst, ist sicher. Ja. Es sind ja keine gekauften Follower,
Richtig,
was im Endeffekt eh nichts bringt. Und das sind Menschen, die dann halt sich Zeit nehmen, unseren Podcast an. Und das ist ja nicht so auf TikTok, 3 Sekunden, zick, zack, zack, wegswipen, sondern die Leute hören uns ja zu. Also ja, danke dafür.
Auf jeden Fall, besonders weil die Anita auch geschrieben hat, ich habe mir euren Podcast das letzte Mal auf 3 Teile angehört, weil er ja doch über eine Stunde war diesmal. Und das finde ich natürlich auch total schön, dass dann Menschen sich die Zeit auch wirklich dann nehmen und uns zuhören.
Ja.
Und ich sage auch nochmal danke, danke, danke.
Ja, total. Und auch danke an dich, Silke, weil du doch die meiste Arbeit hast mit dem Podcast. Also bin ich auch sehr dankbar dafür.
Dass ich mache es ja auch gerne. Ja,
trotzdem. Nur, dass die Leute wissen, weil theoretisch hören sie uns ja nur zu zweit. Aber Leute, ihr dürft es nie vergessen, egal was man macht, es gibt immer Leute, die im Hintergrund leise die ganze Arbeit machen. Und das ist die Silke im Podcast.
Tja,
muss ich jetzt einmal so sagen, ja.
Dankeschön. Na gut, dann gleich rein ins Thema.
Nee, tschau, ja.
Die koreanische Mafia.
Nee. Jetzt bist du aber wirklich gleich zum Thema gekommen.
Voll, gell? Weil ich glaube, wenn man dann so... War nicht Vincenzo auch irgendwie so mit Mafia oder irgendwie so dieses K-Drama?
Oh ja.
Also ich glaube, wenn man da so K-Drama-affin ist, ist man den ein und anderen Mafia... wie soll ich sagen, Leuten oder Mafia-Sequenzen sicher in so Key-Dramen definitiv zusammengekommen.
Absolut, ja. Also er ist ja eigentlich von einer italienischen Mafia adoptiert worden.
Stimmt, richtig. Gell?
Und dann ist er nach Korea gekommen, ich glaube, weil sein Mafia-Vater umgebracht worden ist in Italien oder so.
Und er wollte dann irgendwie wissen, wer es war oder so.
Oder irgendwie so. Und dann, ja, und der ist dann nach Korea gekommen und ich habe die Handlung jetzt auch nicht genau im Kopf, weil ich habe mir gedacht, natürlich finde ich die Serie schön, aber ich dachte, ich kann kein Italienisch, aber ich habe so diesen koreanischen Akzent rausgehört, wenn er Italienisch gesprochen hat. Ich habe das nicht ausgehalten.
Ja. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja, Krimifälle waren sowieso für uns schon immer so spannend. Und wer liebt nicht so Krimifälle und so weiter.
Das Dunkle in uns erwacht.
Richtig, und überhaupt das Dunkle in Korea.
Scharf wie Kimchi.
Ja. Reden wir einfach mal über die organisierte Kriminalität in Südkorea.
Nee, total gerne. Kriminalität ist wirklich mein Ding, ja. Da merke ich wirklich, dass ich auch eine Psychoseite habe. Ich liebe solche Filme. Jetzt denke ich mir, wow, das ist halt echt. Also sehr spannend. Sehr spannend.
Ich muss mich gleich ein bisschen entschuldigen. Ich habe das der Sarah schon gesagt. Ich habe natürlich schon noch recherchiert und habe auch wieder meine Zettel, die super toll rascheln werden. Momentan ist aber gerade bei mir in der Arbeit und so irrsinnig viel los. Habe da irrsinnig viel Kopfarbeit. Und ich habe mir das natürlich alles angeschaut, ich habe es recherchiert, aber irgendwie ist es momentan diesmal leider nicht so im Kopf hängen geblieben wie sonst. Das heißt, es könnten mir vielleicht ein paar Stolperfallen passieren oder ich muss nochmal nachschauen. Aber ihr kennt uns.
Ja.
Das haltet uns nicht auf, über dieses Thema zu reden.
Du, und das macht doch gar nichts, Silke. Also ich finde überhaupt, dass unsere Zuhörerinnen mal überhaupt ein paar Informationen, Tatsachen hören, wie schaut es mit der Korsche Mafia aus, das reicht. Das ist total interessant, ja.
Ja, magst du mal erzählen, wie sie heißen auf Koreanisch?
Nee, sehr, sehr gerne. Also es gibt theoretisch mehrere Begriffe für sie. Der ganz richtige Wortlaut ist Jopok. Und Jopok ist eine Abkürzung für Jojik Pungyok Pae. Das heißt strukturierte, organisierte Gewalt. Bande. Mhm. Es gibt aber auch Gangpe, das ist ein bisschen abwertender, Gangpe und Kondal.
Oh, Kondal habe ich noch nicht gehört. Die anderen habe ich gehört, aber Kondal habe ich noch nicht gehört. Ja.
Und jeder Ausdruck hat ein bisschen so die eigene Sprachnuance. Also Chopok ist eher neutral, Gangpe ist eher wie ein Gangster und Kondal ist, finde ich, noch abwertender. Das ist so eine Mischung aus also jemand, der der Mafia angehört und gleichzeitig voll kein Benehmen hat und voll der Casanova. Also ich persönlich finde, Kondal ist so richtig abwertend.
Okay. Ja, also eigentlich der, wenn man so sagt, der richtige Abschaum.
Ja, voll.
Wenn man das so nimmt. Ja, ne? Nee. Weil ich denke mal, es ist zwar auch gestanden, dass jetzt die Mafia jetzt nicht so die Hierarchien haben wie bei den Yakuza, bei der japanischen Mafia oder bei dem Untergrund. Aber es klingt für mich doch, dass es dann so eher so ein ist, bist du ein, Entschuldigung, was war das jetzt? Ein
Chopok.
Chopok, dann bist du ziemlich weit unten wahrscheinlich in der Nahrungskette, ne? Oder?
Na, das Chopok ist eher neutral.
Ah, das Neutrale war das jetzt.
Das war das Neutrale.
Okay, das andere habe ich gemeint.
Und wenn du Kondal sagst, bist du dann wirklich so der Abschaum.
Ja, okay.
Ja.
Spannend, gell? Aber was mich jetzt interessieren wird, ich habe so ein ganz besonderes Bild, wenn ich an die koreanische Mafia denke, eben geschuldet den K-Dramen, wie ich mir diese Menschen vorstelle. Wie stellst du sie dir vor?
Okay. Was ist denn das jetzt für eine interessante Frage?
Ist mir gerade eingefallen, aber ich frage dich das jetzt einfach.
Also ich stelle mir so einen echten Chopok-Gangster-Mitglied so vor, dass er auf den ersten Blick total robust in seiner Art ist und angsteinflößend ist. Aber das ist das, was ich in den Filmen gesehen habe und auch in Korea oft höre. Es gibt das Wort Uri. Und Uri wird eben in diesem Konstrukt, in diesen Banden sehr gerne verwendet. Und das heißt einfach Loyalität bis zum Tod. Ja, du stirbst wirklich mit deinem Bruder. Weiß nicht, ob sie Schwester auch so blöd.
Ja, es ist interessant eigentlich zu wissen, so viele koreanische Mafioso-Frauen würden mir jetzt nicht zu den Kopf kommen.
Na, mir jetzt auch. Ja. Aber ich stelle mir so einen vor, dass er auf den ersten Blick total ungut, gewalttätig wirkt. Aber ich glaube, wenn du ihn für dich gewinnst, dass er wirklich für dich alles tun würde, ja? Sag ich jetzt ganz ehrlich, ist nicht nur schlecht bei mir. Ja, und du?
Ich bin da eher, ich meine, mit diesem Loyalsein, wie gesagt, das wird dir ja auch in diesen K-Dramen immer vermittelt. Also wenn du in dieser Gang bist, wenn du in dieser Mafia-Gruppe bist, bist du einfach loyal deinen Hyeongnim, deinen großen Bruder, also diesen Chef von dieser Bande.
Ja.
Wo ich mir dann so manchmal denke, ja, ich meine, du hast dann wen, der, zu dem du gehörst. Aber wenn ich jetzt so vom Aussehen her gehe, sehe ich zwei verschiedene. Der sehr gestriegelte mit dem Anzug, der sehr prägnante, der genau weiß, was er will und so weiter. Und dann hast du aber eben diese kleinen Gangs, die da mit meinem Blumenhemdel und mit dem Goldkettchen und mit dem Zahnstocher im Mund. Und das sehe ich dann immer
und
so, diese
mit Schlapfen und und satt den Schlafen
mit solchen Jackeln und so weiter. Und das ist eben so konträr für mich. Ja? Und ich sehe diese beiden Figuren punkto Mafia Korea. Aber wie gesagt, wahrscheinlich definitiv diesen K-Dramen geschuldet. Ja.
Naja, wobei bei meinen Recherchen hat sich schon ergeben, dass, ich weiß nicht, ob du Chingu kennst, das ist der erste Film gewesen zum Thema koreanische Mafia. Ich habe geheult. Okay. Und da haben sie gesagt, da ist mindestens 50% wahr.
Okay.
Also sehr viele Serien und Filme sind nicht nur so aus den Haaren gezogen. Also da ist schon die Grundlage, wie hat die Mafia in Korea getickt. Ja. Also ist wahrscheinlich nicht falsch, ja.
Definitiv
ist halt die Frage, ob das ein Chopok ist oder ein Kondal. Ja.
Und wo haben sie in dem Sinne ihre Finger drin? Das ist ja das, was auch interessant ist. Ne? Im Glücksspiel definitiv.
Ja, heute.
Definitiv, ja. Was ich einfach so arg finde, ist, dass sie einfach... Das ist für mich so markant, dass sie so viel in diesen Erpresser und diesen Schutzgelderpressen sind.
Ja,
das finde ich so arg eigentlich.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schon fast immer, seit immer so, aber es hat halt immer ein bisschen andere Formen angegeben, je nachdem, in welcher Zeit du bist. Ja.
Und ganz viel Prostitution, ne?
Ja, ganz viel Prostitution, illegale Spiele. Ja. Sehr viel in Finanz, Cybercrimes jetzt auch, ja, also fast überall, wo halt viel Geld fließt, kann man nicht sagen, auch mit Coins und Bitcoins und alles, ja, überall.
Das ist ja das, wo wir schon ganz lustig drüber geredet haben, dass es ja diese MZ-Gangster gibt, das sind ja die Millennials und die Gen Z wo du jetzt das auch angesprochen hast, die sind da wirklich so mit Bitcoins und Kryptobetrug und Social Media, dass das da auch eigentlich so. Kommt es darauf an, in welcher Generation du geboren bist?
Ja.
Hast du andere kriminelle
Vorbilder.
Tätigkeiten in dem also, Sinne?
Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich so. Deshalb muss man eigentlich die Korsche Mafia in mehrere Generationen oder Abschnitte, sage ich einmal, kann man das so sagen, unterteilen. Und die MZ, koreanische Mafia, da sind ja die Jüngsten erst Teenager, keine 20 Jahre alt. Und die zeigen sich dann auf Social Media, man sagt auf Koreanisch, Wejeta, ja, mit den ausländischen Autos. Das ist aber jetzt nicht Ausländer, ist bei den Koreanern nicht so ein Also ausländische Autos sind echte Luxusautos, ja, wie Mercedes-Benz, Bentley und mit den teuersten Uhren und so zeigen sie sich. Und was auch uninteressant war, Korea ist ja eigentlich das Land der Hierarchie, aber angeblich ist es neu, dass diese MZ-Generation von koreanischer Mafia auch aufmüpfig gegen ihre Honbe werden.
Oh, okay.
Das ist ganz neu. Ja,
okay.
Ja, da gibt es kein 90 Grad Verbeugen, sondern da tut man die auch zusammenschlagen, wenn sie die auf die Nerven gehen.
Okay.
Also die sind jetzt anders.
Mhm. Na, weil ich auch so mitbekommen habe, der Recherche, dass ihr dass auch ganz viel kommt in der Zeit, wo sie noch Teenager sind, in der Schule, wo sie da leider schon in diese Gangs reinkommen, dann einfach schon viel Schulgewalt ist und dass sie da schon unter Anführungszeichen so rekrutiert sind, während sie eigentlich noch in der Schule sind.
Ja, es ist leider wirklich so. Die werden wirklich bewusst rekrutiert und es ist meistens so, die Menschen, die orientierungslos sind, ja, es gibt ja auch genug Orientierungslose mit 40, für die sind sie ein gefundenes Fressen, ja, so auf die Art aller, du kannst in Gangnam leben, du wohnst in einer Wohnung, die sich die reiche Schicht Koreas nicht leisten kann, na sicher beißen die zu.
Würde ich auch wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt, ich würde das mit 16 auch machen, weil meine Zukunft hoffnungslos ist. Ja. Ich würde halt niemanden umbringen, aber ich würde mir da schon überlegen, ob ich da reingehe oder nicht.
Ja. Aber ich meine, so jung die, wie soll man sagen, so jung die Geschichte von Korea ist, so jung ist eigentlich die Geschichte von den Mafia, weil eigentlich sind die erst wirklich so mit dem 19. Jahrhundert.
Mhm.
So mit 19, was war das, 1920 oder sowas, ist so das erste, 1910 ist so für mich so das erste Mal so überhaupt die Mafia gekommen.
Mm, ja,
also
ist
so lang gibt es die noch gar nicht eigentlich.
Das ist eh so. Also es ist wirklich so, weil Korea ist ja viele Leute vergessen, also ich vergesse das immer wieder, Korea, so wie es heute ist, als Republik, ist unglaublich jung. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich habe es auch herausgefunden, der erste Abschnitt, Phase beginnt tatsächlich 1920-30. Mhm. Davor hat man gesagt, natürlich gab es auch kriminelle Vereinigungen der Joseon-Zeit, aber man kann es nicht Mafia nennen, ja. Also früher haben ja die Adligen mit ihren Sklavinnen, sagt man das so? Das klingt jetzt so komisch.
Ja, es war so.
Oder? Oh ja, man kann schon Sklaven. Oh ja, das waren Sklaven, ja. Mhm. Früher haben ja viele Adlige mit Sklavinnen Kinder gehabt und die Kinder waren dann halt Bastards. Ich habe das ganze Wort dafür jetzt vergessen, ja, weil man das heute nicht mehr sagt. Und die haben sich dann zu einer kriminellen Organisation zusammengeschlossen, haben dann die Adligen umgebracht, ja.
Ja, ich habe es eben auch so mitbekommen, dass vor allem der erste berüchtigste Gangster, der Kim Doo-han war.
Nee.
Und der hat ja gegen die Diskriminierung und eigentlich in Japan eigentlich gegen die versucht zu kämpfen.
Ja.
Weil das war ja der Sohn von einem Unabhängigkeitskämpfer.
Mhm.
Gegen Japan, was ich so mitbekommen habe.
Ja, ja. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe auch zwei Quellen gefunden. Da stand auch, dass sein Vater so war. Und in der anderen Quelle haben sie gesagt, dass er eigentlich ein Waise war und adoptiert wurde.
Ich habe das beides.
Ah, du auch.
Witzigerweise habe ich eben, dass nachdem ihm sein Vater und seine Mutter umgebracht worden ist, er dann zum Bettler wurde und sich dann einer lokalen Bande angeschlossen hat.
Okay. Weil ich habe auch zwei Sachen gefunden, jetzt habe ich mir nicht gewusst, da wird das wahrscheinlich irgendwie so gewesen sein, ja. Die letzte Quelle, die ich gefunden habe, stammt, er war dann elternlos, er war ein Waise, dann hat ihn angeblich ein älterer Mann adoptiert, das war irgendwo in der Nähe von Cheonggyecheon.
Oh, okay.
Ja, und ich habe mir das so richtig bildlich vorgestellt. Ich meine, du kennst ja Korea jetzt teilweise schon besser als ich, ja. Da habe ich mir das so pseudoromantisch vorgestellt. Oh, ein armer Waise bei Cheonggyecheon.
Ja.
Orientierungslos, da kommt ein älterer Mann. Genau. Und er ist die erste, nicht die erste, aber einer der wichtigsten Personen für den Beginn der koreanischen Mafia. Für mich war er wie Robin Hood.
Ja, besonders nämlich, weil ich jetzt auch da so nochmal kurz mitlese, dass er ja richtig gegen diese großen japanischen Gangs ein bisschen rebelliert hat und versucht hat, so die Koreaner zusammenzuführen. und hat dann wirklich im Alter von 18, das habe ich gefunden, alle koreanischen Banden unter seinem Kommando gestellt.
Stell dir das vor, mit 18. Ja, das hat er.
Das ist irre.
Ich habe es genauso gefunden, ja. Es gab nämlich damals, wo der Kim Do-han, das war auch so um, sagen wir mal 19, 20, 30, wo die japanische Besatzungszeit dann zu Ende gegangen ist. Es gab damals bei Myeongdong, da gab es die eine Mafia, das war eine Gang, und da gab es bei Jongno die andere Gang. Und die haben sich jetzt nicht umgebracht, aber sie waren verfeindet. Und da war der Kim Do-han 18 Jahre alt und er hat angeblich einen von den Chefs gesehen, wie er kleine Kinder ausraubt und ihnen Geld nimmt. Und mit 18 hat der Kim Do-han und David, und diese Zeit nennt man Nangban Jumokside, das heißt romantische Faustzeit. Ja, das ist sehr positiv behaftet, ja. Er hat dann dem Mafia-Boss von einer Gang gesagt, ja, möchtest du vor denen vor mir geschlagen werden oder gehen wir um die Ecke? Und er hat es eben geschafft, wirklich diese zwei Clans, wie soll ich sagen, zu vereinen oder so, ja. Da haben sie gesagt, man weiß es. Weißt du, wer sein Enkelsohn ist? Oh mein Gott, Silke, das, bitte lass mich nicht vergessen. Oh, als ich das gehört habe, habe ich Gänsehaut gekriegt, weil er hat genau dieselbe Nase wie er.
Okay, gut.
Also, noch einmal zurückzukommen. Er war halt der Mann, der mit Tritten und Fäusten unschlagbar war. Die Leute sagen, aus Überlieferungen weiß man, er konnte wirklich in die Luft springen, so wie man es wirklich in diesen Filmen sieht, und hat so einen festen Faust- und Fußtritt gehabt, dass die Leute dann K.O. waren. Und da war er eben unschlagbar. Und jetzt erzähle ich dir was. Dieser Kim Do-han von 1930. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit koreanischen Schauspielern auskennst, aber du kennst dich besser aus als ich. Ich bin jemand, ich kenne sie vom Sehen, aber ich weiß ihren Namen nicht. Das ist der Großvater vom Song Il-guk. Das ist der Schauspieler, der zwei Zwillingssöhne hat oder Drillingssöhne. Drillinge. Das ist dein Großvater, der Kim Do-han.
Wirklich?
Ja, kein
der
Witz.
Der hat jetzt diese drei süßen Kinder, die da Drillinge. Auch in einer Reality-Serie waren. Ne?
Er hat genau dieselbe Nase wie sein Großvater. Ich habe mir die Fotos angeschaut bei der Reportage. Ich habe gedacht, bist du... Das ist sein Großvater.
Wow.
Weil die Mutter vom Song Il-guk wusste ich nicht. Die war auch eine Schauspielerin. Und der Song Il-guk ist ja...
Wow.
Gell, so urspannend. Wow. Also sein Großvater war der Crush Robin Hood.
Okay.
Ja,
okay.
Ja.
Weil du jetzt gerade so mit Tritten und Fäusten geredet hast. Er hat sich ja die erste Bande, wo er sich angeschlossen hat, wie er noch so jung war, hat Jumok geheißen. Faust.
Ah, Jumok.
Ja, oder Jumok.
Genau.
Auch spannend, oder?
Ja,
dass sich das da so irgendwie so zusammenfestigt. Ja. Und das, was ich eben so cool gefunden habe, ist, wie sie sich dann zusammengeschlossen haben, dass sie sich eigentlich gegen die Yakuza gewehrt haben. Mm. Also, dass es da wirklich dieser berühmte Bandenkrieg zwischen den Kangmyeon und den Yakuza war. Und dann sagt man auch so, das war so ein bisschen das Symbol der Widerstand Koreaner gegen die Kolonialherrschaft.
Ja. Das war es natürlich, weil da waren sie ja noch frisch befreit von den Japanern. Und das war dann eigentlich so ein Überlebensdings von ihnen. Und ja, und dann haben sie in der Doku gesagt, die Yakuza selber nennen sich nicht untereinander Yakuza, weil das ist auch sowas wie Abschaum. Das wusste ich aber auch nicht. Ja.
Aber wenn du jetzt gerade sagst, dass er der Schauspieler sein Enkel ist, wahrscheinlich, ich meine, dieser Kim Do-han ist nachher dann auch Politiker geworden.
Ja, voll.
In der Partei von Syngman Rhee. Also den kennen wir auch schon.
Ja, voll.
Ich finde es
spannend. Ich habe das nicht gewusst.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt gerade so spannend in der Geschichte von unseres Podcasts, wo wir immer wieder Dinge erzählen, dass immer wieder Menschen vorkommen, von denen wir schon mal gesprochen haben.
Das war für mich urspannend, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, die haben den Isingmann sozusagen die Leute, die Gegner weggebracht.
Es ist wirklich spannend.
Genau.
Also das war so der erste, ja, wie du sagst, Robin Hood, aber ein Mafioso.
Richtig,
ein Robin Hood der Mafia.
Ja, richtig.
Ja, so auf die Art. Ja.
Also die Koreaner sagen eigentlich war er ein Gerechtigkeitskämpfer, wie du gesagt hast, aber er ist leider am Ende seiner Karriere dann leider sehr, dadurch, dass er in die Politik gegangen ist, dann wirklich sehr abgeschweift von dem ursprünglichen Weg, leider.
Ja. Glaubst du, dass, ich meine, ich stelle das jetzt einfach in den Raum, weil es eben auch so immer wieder so in diesen Serien drin ist, dass es in manchen Business, die sehr groß sind und eigentlich gut und keine Probleme, dass da teilweise schon die Mafia dahinter steckt? so in manchen riesigen globalen Firmen oder in manchen Unternehmen, die gut laufen, im Vordergrund, dass das alles gut funktioniert und die helfen den Menschen, und dass da doch irgendwie so ein bisschen die Mafia im Hintergrund auch so ist?
Also ich frage nur, damit ich deine Frage richtig verstehe. Deine Frage war, ob die Sachen gut funktionieren, weil die Mafia im Hintergrund ist?
Nein, dass sie Geld verdienen mit offiziellen Firmen, die gut rennen. Und im Hintergrund rennt aber die Mafia noch mit anderen Dingen im Hintergrund.
Ja,
weißt du?
Ich glaube schon.
Schon, gell?
Ich glaube schon, weil wir kommen eh dazu. Es gibt dann eine, wo ist denn das, die vierte Phase von den Mafia, da nennt man das sind unternehmerische Mafiosen. Ja,
okay.
Das glaube ich schon.
Ja.
Okay. Ich bin ziemlich sicher.
Okay, dann greif mir nicht vor. Ja. Magst du dann die zweite Phase?
Ja, gerne. Ja. Also die zweite Phase von der koreanischen Mafia-Zeit ist von 1950 bis 60 circa. Man nennt diesen zweiten Abschnitt Chongji Gangpe Shide, wortwörtlich Politik-Gangster-Periode. Das ist dann eben da, wir haben schon gesagt, der Kim Duan ist dann in die Politik gegangen. Das heißt, sehr viele Politiker, Abgeordneten stammen ursprünglich von dieser Faustbande ab. Ja, wundert mich jetzt im Nachhinein nicht, weil ich habe mich als Kind immer gefragt, wo meine Eltern kurz in Nachrichten geschaut haben, warum sie sich schlagen im Parlament. Ich habe mir gedacht, so ein unzivilisiertes
wirklich?
Volk. Ja, kein Witz. Und für meine Eltern war das normal und ich bin da gesessen als Kind, in Österreich geboren. Denk mal, also die Abgeordneten bei uns im Parlament, die schlagen sich, aber die haben sich wirklich, Entschuldigung, dass ich das sage, die haben sich einfach in die Fresse gehauen. Und das ist, aber jetzt verstehe ich es, ja. Und es gibt einen urschlimmen Vorfall, dass, ich weiß die Geschichte nicht so genau, haben die koreanischen Politiker gesagt, dass sie aus Japan irgendwie Dünger holen und dann haben sie in Wirklichkeit aus Japan Fernsehern und die ganzen Sachen geholt und haben andere Leute damit geschmiert. Und da hat der Kim Doan gesagt, was das soll und hat ihnen wirklich Fäkalien ins Gesicht geworfen. Ja. Das ist diese Zeit und damals waren sie Politiker. Ja.
Okay, gut. Ja. Okay.
Ja, genau, so ist es. Die nächste Phase ist von 1970 bis 1980. Das nennt man Jeonguk-gu Jeopuk-sidae. Das nennt, wie tut man das übersetzen? Ganz territoriales Gewaltorganisationszeit. Da habe ich eigentlich am wenigsten gefunden, aber ich glaube, das ist die Zeit. Man sagt ja, Kim Duhan war der Erste. Und er hat dann sowas wie Verbündete gehabt, aber nachdem, weil er wird ja dann irgendwie auch alt, gibt es dann zum Beispiel mehrere unterschiedliche Gangster-Clans in ganz Seoul, die dann hauptsächlich angeblich auch alle nach Seoul gekommen sind vom Land und da leben halt gleichzeitig mehrere Gangster-Clans zusammen. Ja.
Mhm. Genau. Ich habe dazu gefunden, dass es gerade in der Zeit die meiste gewalttätigen Übergriffe begonnen haben. Also da haben sie wirklich angefangen, richtig mit Waffen und Messern und Eisenstangen zu hantieren, sagen wir mal so.
Mhm.
Und es steht sogar, dass die 1980er die Blütezeit für die Gangster waren. Sie sind in Unternehmen reingekommen, haben Verbindungen zu Regierungsstellen, zur Unterhaltungsindustrie angefangen zu knüpfen und haben auch angefangen, zu internationalen kriminellen Netzwerken Kontakt aufzubauen. Also das war wirklich so, jetzt haben sie sich gescheit organisiert und sind so ein bisschen in die Moderne und noch ins gewalttätiger Brutale übergegangen. Das ist das, was ich zu dieser Zeit gefunden habe.
Das stimmt, was du sagst, ja. Weil als sie ganz kurz über diese Periode geredet haben, haben sie auch gesagt, da ist dieses Sashimi-Messer so richtig präsent geworden, weil sie haben gesagt, vorher waren sie noch so fair und haben einfach nur mit Fäusten und Fußtritten gekämpft und da haben sie sich dann ausgerüstet mit Waffen und so. Ja. Und das hat das eine ganz andere Dimension dann angenommen.
Ja.
Stimmt, ja.
Und jetzt kommen die vierte wahrscheinlich, ne?
Genau, die vierte Phase ist die Kiopyeong. Kiop heißt Unternehmen, Hyeong heißt Form. Kiopyeong Jeopuk-sidae. Das ist die Periode, wo sozusagen die Mafia unternehmerisch tätig wird.
Mhm.
Ja, genau.
Ich habe dann so mitgekriegt, dass da auch dann angefangen haben, dass die mehr strafrechtlich verfolgt worden sind in dieser Zeit und dass sie dann angefangen haben, dass die Bandenmitglieder untertauchen und fliehen, also dass sie da jetzt nicht im Gesetz in Konfrontation kommen. Und dadurch, dass in dieser Zeit ja natürlich Südkorea ein bisschen noch mehr globalisiert worden sind, ist die Polizei noch Ärger an sie herangetreten, haben sie versucht, eben da unter Kontrolle zu kriegen. Was da ganz besonders stark war in dieser Zeit, war Verbindung mit Menschenhandel, besonders mit Zwangsprostitution, Drogenschmuggel, Einbruch und Entführungen gegen Lösegeld, bis hin zur Erpressung sogar.
Ja.
Und das finde ich schon ziemlich arg. Und so wie scheint, hat es einen Fall gegeben, dass es sogar jemand beteiligt war, der in einem Betrieb in Bars Leute entführt hat und dann gegen Erpressung dann Geld für die Leute haben wollte. Also auch arg.
Ja, sie mutieren immer weiter, oder wie soll ich sagen, kann man das sagen, sie entwickeln sich oder passen sich der Zeit dann weiter an. Ja, das ist echt so.
Was ich auch so arg finde, ich habe da zum Beispiel jetzt gefunden, dass manche sogar von hoch angesehenen Nicht-Mafia-Menschen angeheuert wurden, um Schläger zu sein.
Ja.
Weil da steht zum Beispiel, ein Konzernchef hat einen Gangster angeheuert, um Angestellte einer Bar zu entführen und zu misshandeln.
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich leider wirklich. Ja.
Und das schockt mich, wie ich das gelesen habe, schockt mich immer so, wo ich mir dann denke, wenn du dann eben, auch wenn dir da zurückzukommen, diese K-Dramen siehst und dann siehst du diese Brutalität, und ich muss da wirklich ganz ehrlich sagen, Korea ist in dem schon sehr brutal.
Heute schon, ja.
Also wenn man sich diese Filme anschaut, wie sie diese Dinge darstellen, wo ich mir denke, boah, so arg können Menschen sein. Mm. Und dann lese ich jetzt das so, dass der gesagt hat, ja, die Angestellten sollen entführt und misshandelt werden. Und dann habe ich sofort Bilder im Kopf von Szenen aus Filmen und Serien, wo man denkt, bäm. Mm.
Ja. Ja. Und das ist nicht einmal nur aus den Haaren gezogen.
Richtig.
Das ist halt die Sache.
Genau.
Ja, gell? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nur so mal als Touristin nach Korea geht, dass es so diese Unterwelt gibt, ja, die so ganz extrem anders ist. Total.
Und auf jeden Fall viel Körperverletzung ist dann passiert. Und das, ich habe jetzt nämlich so eine kurze Statistik. Im Jahr 2009 wurden 621 festgenommene Bandenmitglieder befragt und davon waren 35% wegen Körperverletzung, 29% wegen Erpressung, 11% wegen illegalen Glücksspiels und 7% wegen Wucherei verhaftet. Und wenn du denkst, das Größte war wirklich Körperverletzung.
Also die hauen sich alle nieder. Es ist wirklich so wie in den Filmen. Total, ja.
Ist wirklich ganz arg, ja.
Genau, also wir haben ja von diesen 4 Phasen gesprochen. Ich meine, es macht schon Sinn, weil die Zeiten verändern sich und die Mafia muss sich auch neu strukturieren. Ich glaube aber, es gab 2 Hauptereignisse, warum die Mafia sich dann immer wieder verändert hat. Weil es gab 2 Präsidenten, die wirklich gezielt gegen die Kwangju-Mafia vorgegangen ist. Der eine war der Park Chung-hee. Das ist der Vater von der Park Geun-hye. Die Park Geun-hye ist die erste Frau im Präsidentenamt gewesen, die dann auch ihres Amtes enthoben wurde als erstes. Also ihr Vater war eigentlich im Militär tätig und bei ihm bin ich jetzt mir nicht sicher, welchen Mafiosi er bekämpft hat, aber der hat das auch brutal bekämpft. Dann gab es nach ihm den koreanischen Präsidenten Roh Tae-woo. Der hat dann gesagt, Pomje wae jeonjaeng, das ist so auch sein Satz, der Krieg gegen das Verbrechen, und da hat angeblich die Mafia-Mitglieder und Bosse sehr erfolgreich bekämpft, warum sie, also das waren angeblich immer die Zeiten, wo sich die Mafia neu dann aufgestellt hat, ja, aber sie verschwindet natürlich nie.
Und wahrscheinlich wieder umstrukturiert.
Richtig,
und so weiter,
ja. Es gibt kein Land, wo sich die Mafia ganz verschwindet, ja.
Und wie es auch bei der Mafia so ist, haben sie Bandentattoos?
Ja, eigentlich das auch eines der wichtigsten Sachen.
Richtig, dieses Typische. Ja. Haben natürlich häufig Tätowierungen. Und da habe ich das gefunden, die zeigen den Paar an, also den Zweig oder die Abteilung.
Mhm.
Und dann zeigen sie sich dann bei Konfrontationen ihr Tattoos und dann wissen sie, zu welcher Gang sie gehören.
Ja.
Und das war natürlich dann so ein bisschen ein Warnsignal für die Öffentlichkeit. Wenn da jemand ein Tattoo hat, ist er wahrscheinlich automatisch ein Gangster und ein Mafioso. Und darum war das ja auch so eine Zeit so ein Tabuthema mit den Tätowierungen in Korea. Und wenn du tätowiert hast, warst du ja in dem Sinne fast ein Krimineller. Das durftest du ja gar nicht. Hat sich natürlich jetzt Gott sei Dank eh schon gewandelt, aber wahrscheinlich in der älteren Generation ist das immer noch so. Im Kopf hast du eine Tätowierung, bist du ein Mafiosi.
Da geht man einen Schritt zurück.
Ja, so. Genau, genau.
Wo gehörst du dazu?
Richtig, zeig mir deins, zeig ich dir meins. So auf die Hand.
Wo gehörst du dazu? Ariel kenne ich nicht.
Ariel, habe ich heute auf der anderen Seite einen Fächer und einen Schirm.
Du gehörst zur Jungfrauenbande.
Ja, richtig. Genau, zu
Mehr Jungfrauenbande, genau. Voll, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, voll.
Also ja, und das ist auch wieder so ein Zeichen, nicht nur, dass du eine besondere Frisur hast, weil da haben wir ja auch ein Wort gefunden.
Ja, Gaktugi, Mori.
Das Gaktugi.
Das ist eigentlich ein Panchan.
Ja. Also rasierte Seiten beim Kopf und längere Haar am Oberkopf. Dann sollen sie sein, so eine kräftige Statur, dunkle oder schwarze Kleidung, auffällige Anzüge und schwarz lackierte Luxusautos. Mm. Das ist das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Und was ich so spannend gefunden habe, ist verschiedene Akzente und Dialekte.
Ah.
Dass sie da auch so, da habe ich das Wort Saturi gefunden dazu.
Saturi-Dialekt, ja. Macht aber Sinn, ja.
Ja, wirklich?
Weil es gibt ja mehrere Clans, ja. Und ein sehr bekannter Clan ist Busan Chilsongpa. Das ist eben der Sieben-Sterne-Clan von Busan. Und die haben ja wieder einen ganz eigenen Akzent. Die Männer aus Busan, die haben so einen sexy Dialekt. Oh mein Gott. Ja,
ich habe nämlich jetzt auch das Seven-Star-Mob.
Ah, hast du das auch?
Ja, genau.
Die sind halt urbekannt. Ja,
in Busan, als, genau.
Ja.
Übrigens, Hauptarmee-Quelle, wenn du wissen willst, Erpressung und Nötigung.
Ah, okay.
Ja, okay.
Ich hätte fast auf eines dieser Sachen getippt, ja.
Ja, also von dem her eigentlich eher Wahnsinn.
Na total, du. Mhm. Das mit den Tattoos. Tattoos ist eh ein Hauptmerkmal. Also das haben sie angeblich auch von den Yakuza. Und es ist total witzig. Angeblich gibt es auch diesen Begriff Yakuza Yuhak. Yuhak heißt Auslandsstudium bei den Yakuza. Und das haben sie halt wirklich, die Ursprünge kommen von den Yakuza. Also das mit den Tattoos und angeblich, wie groß dein Tattoo ist, alles, was du gesagt hast, was da drinnen, also was für Tattoos du hast, zeigt, in welcher Hierarchie du bist, zu welchem Paar. Also Paar heißt auch Jungzwiebel, aber nicht Jungzwiebel, sondern Clan. Zu welchem Paar du dazugehörst. Und angeblich, ich hab heute dann noch im Zug ein Video gesehen, natürlich ist das verpixelt, zu dem eben, was du gesagt hast, war total interessant. Ich weiß nicht, wer mit wem gekämpft hat, ja, aber auf einmal, du hast echt gesehen, genauso wie du es beschrieben hast, 10 Männer, pipi fein in einem super teuren Anzug, ja, 90 Grad Verbeugung und dann fängt einer an, den anderen zu verprügeln und zuckt so aus, fängt dann, es war glaube ich Winter, sein Hemd auszuziehen, weil er wollte ihm zeigen, Herrst, schau dir meine Tattoos an, ich bin der und der. Und hat dem mit nacktem Oberkörper mitten auf der Straße wirklich verprügelt. Und dann haben sie dort auch gesagt, das, was sich jetzt bei der MZ-Mafia verändert hat, ist, du wirst nicht nach Hierarchie bezahlt, also genauso wie in einer Firma, sondern heute ist die Bezahlung so nach Leistung. Ja, du wirst nur nach Leistung bezahlt, ja.
Also so viele Opfer ich gefunden habe und so viel Geld ich erpresst habe, umso besser ist es und so mehr kriege ich wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. So ist es, ja. Mhm. Ja. Weißt du was, du hast ja auch Tofu angesprochen, ich hätte urgern, dass du das erzählst. Ich habe dann auch gesehen, wohin dann die Leute flüchten oder wie das ist im Gefängnis, wenn sie rauskommen. Magst du mal was zu dem mal erzählen?
Mhm. Mich hat das total interessiert, wenn man eben diese Filme sieht und die Serien sieht, ist, dass wenn ein Bandenmitglied aus dem Gefängnis wieder rauskommt, dass sie ja dann von ihrer Gang, also von der eigenen Gang empfangen wird, vor allem der Boss, und sie kriegen Tofu. Und ich habe gedacht, warum kriegen die Tofu?
Schmeckt ja genau nach gar nichts.
Richtig, und warum auch. Ja. Und dann habe ich eben jetzt recherchiert, weil ich wissen wollte, warum es ist. Und ich würde euch das wirklich gern erzählen, weil ich es wirklich super spannend empfunden. Tofu ist weiß und das steht für Reinheit, Sauberkeit und Neuanfang. Und wenn der Mensch im Gefängnis ist, dann ist er eigentlich gereinigt, weil er hat ja seine Sünden im Gefängnis abgebüßt und soll er dann auch wieder in die Gesellschaft zurückkehren. Und die Botschaft ist, wenn dieser Mensch diesen Tofu bekommt, ist, die Schuld bleibt zurück und dein Leben beginnt neu. Und das ist auch eben, dann sagt man auch, und der Tofu ist auch so weich, brüchig und ganz neutral. Und diese harten Taten, die er gemacht hat, dieser Mensch, der im Gefängnis war, soll dann auch nicht weitergetragen werden, weil nämlich möge dein Leben von nun an so sauber sein wie dieser Tofu. Das heißt, oft sieht man ja dann auch in den Dramen, wo sie dann diesen Tofu nehmen, einmal abbeißen und ihn eh wegschmeißen, so, ja, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Und manchmal ist es aber auch so, dass die sagen, na, brauche ich nicht, schmeißt den Tofu weg und das war's. Ja.
Ja.
Ich habe das aber so spannend empfunden, dass ein Lebensmittel eigentlich deine Reinheit bedeutet und du bist dann wieder ein neuer Mensch.
Stimmt auch, ja. Das stimmt auch, ja. Ja. Also ich habe nie darauf geachtet, weil das habe ich zum Beispiel schon gewusst, aber jetzt, wo du sagst, es war für mich so ganz normal, aber stimmt, ja. Ja. Ganz eigen, ein eigener Brauch, ja.
Ja, und jetzt wisst ihr, warum Gangster Tofu kriegen, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen.
Ja, ja, da kommen sie dann meistens so mit dem Sackerl, mit dem Tofu. Ja, das stimmt. Ja, da gibt es in Korea ein paar solche Sachen. Du warst ja sicher, Pam, oder? Du warst sicher in Insadong. Du warst in Insadong, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich in Insadong, es ist schon länger her, dass ich dort war, wenn du auf diese Hauptstraße gehst, wo die meisten Touristinnen sind, gibt es rechts oder links dann noch mal so einen Eingang zu einem Gebäude, wo du viereckig die Stöcke raufgehen kannst und in jedem Stock ist so ein unterschiedliche Geschäfte. Mhm. Und dort verkaufen sie immer Jod. Jod ist ein koreanisches Zuckerl. Mhm. Das schmeckt nach koreanischem Karamell und das ist eigentlich, macht man so mit so einer durchsichtigen Klebe irgendwas und das wird dann hart. Und man sagt in Korea auch, dass man Menschen vor einer Prüfung diese Zuckerl-Jod schenken soll, weil das biegt, ja. Das heißt, du sollst biegen bleiben, also bestehen heißt das auf Koreanisch. Putta.
Cool.
Ja, so also gibt es ein paar Sachen und das ist genau dasselbe wie mit dem Tofu.
Ja, besonders, weil du das jetzt siehst, ich habe heute ein Video, oh Gott, wie steif ich schon wieder ab. Ich habe heute ein Video gesehen, ja, dass sie gesagt haben, koreanische Tradition, ja, du sollst dir, bevor du eine Prüfung hast, nicht den Kopf waschen, oh, weil sonst wasche dir alles Wissen, was du dir angeeignet hast, aus deinem Kopf raus.
Okay, org. Okay.
Ja. Also Leute, habt eine Prüfung, wascht euch ja nicht den Kopf.
Genau,
ja,
es ist egal, davor, ob ihr fettige Haare habt oder nicht.
Das Wissen muss drinnen,
genau,
bleiben.
Genau, richtig, ja. Ja, ja. Ja, da gibt es ein paar so lustige Sachen, finde ich, mhm, ja. Voll süß eigentlich.
Aber jetzt bin ich total gespannt, weil du jetzt gemeint hast, Gefängnis und wo sie nachher hinkommen. Mhm. Erzähl's mir, weil ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Ja.
Nein, ich weiß nur, dass viele ins Ausland flüchten und das Land, wo die meisten Kriminellen hingehen, ist Philippinen, leider.
Wow.
Ja, ja.
Okay.
Das ist mir dann jetzt durch die Recherche dann klar geworden, weil ich liebe ja Krimis über alles und ich schaue nur echte Krimis. Ich habe mir letztens da mal angeschaut, den genau, wo der Leo auch gesagt hat, wie kannst du sowas schauen, hörst du? Mhm. Bist du, geht's dir eh gut? Bist du noch normal so oft? Der hat gesagt, ich liebe es. Naja, es macht eigentlich Sinn, weil ich habe das uroft gesehen, dass Koreaner auf den Philippinen einfach Verbrechen und Straftaten verüben. Und angeblich ist das leider für viele Kriminelle und Mafia-Mitglieder so ein Safe Space, leider, weil ich meine das jetzt auch nicht böse gegenüber Philippinen, ich weiß es nicht, aber es wurde gesagt, dass leider auf den Philippinen in bestimmten Bereichen die Sicherheit, wie die Polizei überwacht, leider sehr, sehr schwach ist, ja. Und in jedem Land, ich bin zu 1000% überzeugt, in jedem Land kannst du Leute schmieren. Der Unterschied ist nur, wird das öffentlich oder nicht, ja. Aber sie, also die Koreaner haben halt gesagt, die bei der Polizei und als Vermittler arbeiten, dass leider sich die philippinischen Polizisten sehr leicht schmieren lassen, was sie nicht beweisen kann und angeblich gehen die dann dorthin und dann führen sie halt so private Casinos, führen sogar Hotels, sind eigentlich ganz normale Restaurantbetreiber, wo halt Geld gewaschen wird und so, also das ist angeblich ein Safe Space für sie leider.
Wahnsinn.
Ja, ja, also ich weiß, wenn ich mal auf den Philippinen, ich gehe sicher nicht koreanisch essen.
Nein, du bist wahrscheinlich wirklich in einer Mafia-Ding drin. Ja. Nachher dann, ja.
Nein,
ja.
Das glaube ich aber wirklich, ja, mhm, ja.
Ich finde es einfach nur so arg, diese ganzen Machenschaften. Ich schaue jetzt gerade das K-Drama Taxi Driver. Gibt es jetzt schon die dritte Staffel.
Ich ja? liebe das.
Es ist, also wenn ihr wirklich was Actionlastiges, Tolles sehen wollt, schaut euch bitte Taxi Driver an. Auch sehr bestürzt. Also ja, ich nur einmal habe ich geheult, ja, weil mir das so nahe gegangen ist. Sehr brutal, das muss ich euch wirklich sagen. Also seid euch gewiss, dass das sehr brutale Szenen sind teilweise. Mm. Und da denke ich mir dann wieder, so wie du vorher gesagt hast, es ist nicht irgendwo hergezogen, es ist nicht ausgedacht. Mhm. Diese Dinge, die dann in dieser Serie zum Beispiel teilweise vorkommen, arg. Mhm. Weil sie behandeln zum Beispiel auch einen Fall, das war ja dieser ganz berühmte Burning Sun oder sowas, kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, ja, voll.
Ich habe das Gefühl, dass der im Taxi Driver auch so ein bisschen nachgestellt wird, weil da waren auch ein paar Idols, die dann Frauen gekauft haben, unter Anführungszeichen, und das ist dann über diesen Club dann gegangen. Und dann gibt es eben jetzt dann immer noch solche Fälle, die dieser Taxi Driver übernimmt, und dann denke ich mir immer, boah, die Menschen sind so böse.
Ja.
Und aber auch so, ohne dass ich es jetzt positiv sage, so hochintelligent,
ja,
sich Dinge auszudenken,
ja,
wie du Menschen Geld aus der Tasche ziehen, ja, kannst und wie du Menschen eigentlich schaden kannst. Mhm. Und da denke ich mir schon, Wahnsinn, was so Mafiosis, ich meine, wie organisiert die sein müssen, wie klug eigentlich, es sind sicher total kluge Menschen da drinnen, ja, dass sie sich solche Dinge überlegen und wie brutal diese Menschen eigentlich sind.
Ja, du, die Corinna sagen nicht umsonst über ihr Volk, also die sagen, da heißt ja eigentlich, man hat Angst vor denen, aber dann, also wenn sie sagen, heißt das nicht, dass sie einfach Angst haben, sondern dass man aufpassen muss, weil sie hochintelligent sind und genau wissen, wie sie dir Geld aus der Hose ziehen können. Ja. Das sagen die Corinna über sich selbst, Wahnsinn, dass sie so ein Volk sind. Ja. Total intelligent, jetzt ist die Frage, wofür setzt du das ein? Und wenn das einer einsetzt, der eben in die Kriminalität geht, das ist für sie eine ganz andere Liga. Und ich glaube es leider auch. Gell? Man glaubt das gar nicht, dass sowas echt ist. Ja, ich glaube, deshalb fasziniert mich das so Krimi-Filme zu sehen, weil ich mir denke, ich weiß, dass das teilweise wahr ist. So, oh mein Gott, wie gestört ist das? Und wie gestört ist das, dass ich mir das jetzt anschaue und total fasziniert bin? So.
Ich schaue es mir aber auch sehr gern an, weil ich eben diese Abgründe der Menschheit, es ist einfach so.
Ja, es hat was, wo ich mir denke, oh mein Gott, echt jetzt? Wirklich?
Und mich berührt es einfach so, weil ich mir denke, das sind manchmal Schicksale, wo ich mir denke, boah, das tut mir so weh. Und dann, reden wir gar nicht drüber.
Ja, es ist Wahnsinn. Arg. Ja. Es ist wirklich arg. Man kann es nicht glauben. Mhm. Ja. Das macht echt was mit dir. Ja.
Wenn du denkst, wir haben eigentlich jetzt nur der Oberfläche gekratzt.
Richtig.
Ja. Und man will ja gar nicht wissen, was da alles im Hintergrund alles passiert.
Ich glaube, es passt eh so.
Richtig. Ich meine, ich bin mir sicher auch, ich meine, wenn ich es jetzt so überlege, ich bin mir auch sicher, dass wir eine Art Mafia in Österreich genauso haben. Mhm. Ich wüsste gar nicht wissen, wie wir die Mafia in Österreich nennen.
Ich weiß auch nicht.
Ich meine, ich weiß einen Wiener Ausdruck von früher, was zerstritt sie, wenn du in einer Gang warst.
Ein Stritzi?
Ein Stritzi.
Wie Stritzel?
Ein bisschen anders geschrieben, aber was zerstritt sie, wenn du in so einer Straßengang warst.
Echt, das wusste ich, das kenne ich gar nicht.
Aber wie wir in Österreich eine Gang, also eine Mafia bezeichnen würden, würde ich jetzt gar nicht sagen.
Das wäre auch voll interessant, wie das bei uns eigentlich ist. Ja.
Ich meine, ich bin mir sicher, wir haben da Untergrund-Sachen, wenn man denkt.
Na, heute denke ich mir das von den Politikern, aber ich weiß nicht, man will nicht alles durch einen Kamm scheren. Ja. Weil ich kenne einen Abgeordneten, der ist wirklich, der wirkt urehrlich. Aber ich mir denke, ich habe noch nie einen Politiker gesehen, der so ehrlich ist wie du. Aber es wäre schon interessant, mal was in Österreich so abgeht,
total. Aber ich meine, ich glaube, es hat ja auch wieder was ganz anderes, weil wir vorher noch so über die Popkultur geredet haben. Es wird ja auch dann so in den Medien diese typischen asiatischen Mafia-Gangs ja ganz anders gezeigt. Die werden amerikanische Gangs gezeigt und die asiatischen sind dann schon so wieder auf einem ganz anderen Level irgendwie, finde ich.
Ja, das stimmt auch. Ja, also, voll. Ja. Ich meine, von den zwei bekanntesten sind es ja die Yakuza und die Triade. Aber bei der Triade, muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich zu wenig aus, inwiefern sie sich unterscheiden wieder von der Yakuza. Also das weiß ich zu wenig. Aber die haben wieder auch, auch nicht so über die einfache Schulter. Sind auch sehr ernst zu nehmen, glaube ich.
Es gibt so ein Liebesdrama, da geht es auch um einen Mafiosi. Wie heißt,
romantisch.
Ich weiß jetzt nicht, wie der Titel ist. Und da ist aber er ein Mafiosi.
Okay.
Er ist wirklich ein Mafia-Boss und will aber, dass seine Gang ins Positive geht, also legal arbeitet und hat seine Fleischerei. Positiv.
Sind das wirklich Tiere?
Ja. Und er versucht eben, seine Gang ins Legale zu bringen und hat natürlich ganz viele Hürden.
Ja, klar.
Und ist auch ein bisschen lustig. Das ist aber auch so eine, wo ich mir so denke, die halten so zusammen diese fünf Mafiosis und erleben aber dann teilweise so lustige Dinge und versuchen aber ihre Firma positiv darzustellen, eben auch in der Öffentlichkeit. Und sie werden aber trotzdem immer so auf böse abgestempelt, weil sie bekannte Mafiosis waren. Also die versuchen, einen Wandel zu machen. Okay. Ja.
Das ist dann natürlich schwierig, weil du mal so ein Image hast.
Ja. Aber sie schaffen es.
Ja. Oh, wie schön.
Und es ist irgendwie total ein Liebesdrama, aber du siehst auch so ein bisschen die Mafiaschiene. Das habe ich auch spannend empfunden.
Ah, das ist ja unsüß.
Ich muss euch das suchen. Ich meine, ihr kennt es sicher. Ich habe das Bild im Kopf vom Ding, aber mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Mm. Aber vielleicht schreibe ich es euch noch auf. Also es ist auch ein Liebesdrama für nebenbei zum Schauen. Und und da spielt dieser eine tolle Schauspieler mit, der so eine ganz tiefe Stimme hat.
Oh.
Und das ist natürlich dann auch so, denke ich,
okay. That's too sexy.
Too sexy. Und er ist Mafiosi.
Oh,
na
shit.
Klar.
Oh no.
Ja, groß, dunkle Haare. Haare.
Und dunkle Stimme.
Dunkle Stimme. Wow.
Das hat mir jetzt schon um die Kombination.
Richtig.
Oh mein Gott, ja, urspannend. Das war voll die coole Folge. Ja,
war wieder super interessant.
Genau, ja. Also jetzt habt ihr auch einmal ungefähr ein bisschen eine Vorstellung, wie die Korea ausschaut.
Richtig. Und ich finde es immer schön, weil ich vorher gesagt habe, wir kratzen eigentlich nur an der Oberfläche. Mhm. Ja, wir tun eigentlich für jedes Thema kratzen wir so ein bisschen an der Oberfläche. Und dann denke ich mir, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr euch mehr interessiert, dann vielleicht in die Tiefe zu gehen und für euch ein bisschen mehr zu lesen, zu recherchieren und so weiter und diese Dinge.
Und wenn ihr ein Fan von diesem Schauspieler wart, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Song Il-guk, oh mein Gott, sein OP war Korean Style Robin Hood. Dafür könnt ihr ihn echt lieben.
Und ich glaube, wenn es der richtige ist, den ich im Kopf habe, hat er total tolle drei Söhne, die wirklich sehr, sehr süß sind. Ja,
und er ist auch der usympathische Mensch, finde ich. Voll. Hat er, glaube ich, von seinem Obi. Halt ohne Faust.
Ja, ohne Faust, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Okay,
na gut,
super.
Das war's wieder. Ja, voll. Schön war's, Sarah.
Ja.
Hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Mir auch, total viel. Wir haben wieder viel gelacht und ich habe sehr viel Serotonin getankt.
Ja, ich auch.
Wie schön.
Das heißt, wir hören uns
in
2 Wochen wieder, meine Lieben. Und vielleicht in den nächsten 2 Wochen, vielleicht knacken wir die 500.
Oh,
vielleicht
yes.
Knacken wir die 500 auch erst in 2-3 Monaten. Es ist auch egal, aber ich freue mich auf die Reise.
Ja,
Und umso schöner ist das.
Ich auch. So ist es, weil man es wachsen sieht.
Genau.
Ja.
Gut. Apropos, wir sind 2 Jahre alt.
Oh mein
Gott. Das habe ich vergessen.
Wir haben im Jänner angefangen.
Ja, wir haben den 2. Geburtstag.
Oh mein Gott, wir sind 2 Jahre alt geworden.
Ich habe das total vergessen jetzt.
Wir sind schon 2?
Wir sind schon 2.
Boah, also bei 1 Jahr hätte ich gesagt, ja, aber bei 2, dass das jetzt so schnell vergeht. Boah, da können wir echt auf was stolz sein, Silke.
Ja, ja.
Wir waren wirklich konsequent, das schaffen nicht alle Podcast-Leute.
Vielleicht mit so einem kleinen Pausen dazwischen, aber ja, wir machen das.
Ja, voll. Ja, cool. Das war erst der Anfang, Leute.
Wer weiß, was noch kommt.
Ja, richtig.
Na gut, aber jetzt wirklich, super, meine Lieben, habt einen schönen Tag.
Ja, das wünsche ich euch auch. Wir sehen uns bald wieder.
Tschüss.
Baba.